Ja, in gewohnter Weise würden jetzt unsere Kinder zur eigenen Kinderverkündigung gehen. Und wir bleiben hier und hören auf Gottes Wort. Und wir merken, die Corona-Pandemie lässt uns immer oder hält die Welt immer noch im Atem. Zwischen sind es wir uns leid und vielleicht auch der eine oder andere genervt. Ich manchmal, und möchten uns vielleicht nicht mehr so richtig damit befassen. Nun, viele Fragen sind ungeklärt und manche Fragen werden wohl noch oder werden nie eine Aufklärung erfahren. Zum Beispiel die Frage, woher kommt nun eigentlich das Virus? Aus dem Labor? Von den Fledermäusen oder von den vielen Wildmärkten in China? Vieles spricht ja für einen Unfall in einem Labor, der die Pandemie ausgelöst hat. Der Mensch spielt eben oft mit dem Feuer und verbrennt sich dabei gehörig auch die Finger. Eine Frage, denke ich, ist viel wichtiger, wird aber kaum gestellt. Hat Corona vielleicht doch etwas mit Gott zu tun? Könnte es sein, dass die Pandemie Gottes Gerichtshandeln an dieser Welt ist? Gottes Strafe für eine gottlose Menschheit? Interessant, dass die Kirchen und auch einige Bischöfe von Anfang an ganz deutlich zum Ausdruck brachten, dass die Pandemie nichts, aber auch gar nichts mit Gott zu tun hat. Man fragt sich schon, woher wissen die das so genau und wie begründen sie diese Überzeugung? Im Jesaja-Buch 45, Vers 7, da können wir finden, ich bin der Herr und es ist kein anderer, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und das Unheil schaffe. Und der Prophet Amos fragt auch, kommt ein Unglück, das nicht der Herr gesandt hat? Es gibt noch viele weitere Worte, die klar zum Ausdruck bringen, es geschieht nichts in dieser Welt ohne Gott. Völlig unabhängig, ob wir das verstehen oder eben nicht verstehen. Aber diese Haltung ist nicht neu. Als Noah vor der Sintflut die Menschen gewarnt hat, machte er dieselbe Erfahrung, dass sein Wort nicht ernst genommen wird. Er wurde als ein Schwarzseher verlacht und verhöhnt. Aber in Matthäus 24, da hören wir heute, und sie achteten's nicht, bis die Flut kam und nahm sie alle dahin. Gottes Gericht. Das hat die Menschen damals einfach nicht interessiert. Dafür hatten sie kein Ohr, keine Antenne. Und ich fürchte, das ist heute auch nicht anders. Aber in den Aussagen von Matthäus 24 finden wir unsere Zeit wieder. Ich lese uns die Verse von 35 bis 42. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Vor dem Tage und vor der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein der Vater. Denn wie sie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie feierten, sie ließen sich feiern, bis an den Tag, da Noah zu der Arche hineinging. Und sie achteten's nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. In unserer Zeit hält man Gott für einen netten Gott, der nur Liebe ist. Gericht passt da nicht in das Denken unserer Zeit, in unsere Bilder, das wir eben von Gott haben. Gott ist nur für das Gute da. Wer die Bibel kennt, der weiß, Gott ist anders. Gottes Liebe am Kreuz von Golgatha und der Richter am Ende der Zeit schließen sich nicht aus, sondern gehören zusammen, sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Dazu einmal heute drei Gedanken. Der erste, die Zeichen der Zeit mahnen uns zur Wachsamkeit. Ich weiß, dass viele bei diesen Worten Zeichen der Zeit vielleicht so innerlich abwinken. Aber in den 70er und Ende der 70er Jahre in meiner Jugendzeit, da gab es viele Bücher über Endzeit und Zeichen der Zeit. Die wurden damals auch interessiert gelesen. Nun, viele dieser Bücher haben sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Es kam nicht, wie sie geschrieben haben, im Jahr 2000. Manche Schreiber dieser Bücher hatten vergessen, die Bibel nennt Zeichen, gibt aber keinen genauen Fahrplan. Sie zeigt uns, dass es spät ist, aber nicht wie spät genau. Sie macht keinerlei Zeitangaben. Jesus sagt hier sogar, dass weder er noch die Engel den genauen Zeitpunkt wissen, sondern ausschließlich der Vater im Himmel. Dies haben die Buchautoren damals teilweise wohl vergessen. Dann kam eine Phase, die bis heute andauert, dass man nicht mehr oder wenig über die Endzeit spricht. Es wird auch kaum darüber gepredigt, sondern das Thema wird konsequent gemieden. Ich denke, das ist ebenso falsch wie die Spekulationen in den 70ern. Interessant, dass viele Buchautoren dachten, dass aus dem Osten die große Gefahr für den Dritten Weltkrieg kommt, an der die Welt dann wirklich zugrunde geht. Man dachte an die Russen, an die Chinesen, zwei große militärische Mächte. Inzwischen kann man statt Panzer auch den Virus als die große Gefahr aus dem Osten sehen. Vielleicht lagen manche Aussagen in den Büchern damals gar nicht so weit daneben. Aber befassen wir uns ganz sachlich mit den Zeichen der Zeit, die Matthäus uns berichtet. Und dabei geht es um Fakten und nicht um Spekulationen. Wir lesen, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Da kommt dann sofort das Argument, na, es gab schon immer Kriege, alle Zeiten. Das ist nichts Neues. Stimmt, es gab schon immer Kriege. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte unzähliger Kriege und auch kriegerischen Auseinandersetzungen. Eine Geschichte voller Blut und Tränen. Doch sehen wir heute eine deutliche Steigerung. In den letzten Jahrhunderten fanden außer den großen zwei Weltkriegen unzählige Kriege statt. Von vielen Kriegen wissen wir gar nichts, weil auch die Medien kaum darüber berichten. Und es würde auch an dieser Stelle wohl zu weit führen, die Kriege alle aufzuzählen. Wir wissen, im 20. Jahrhundert sind nahezu 180 Millionen Menschen ums Leben gekommen. 180 Millionen. Das sind mehr als in all den Jahrhunderten davor. Und ich denke, an diesem deutlichen Zeichen, da kann man einfach nicht vorbei. Es werden teure Zeiten und Erdbeben sein, sagt Jesus. Wir kennen Flutkatastrophen, Tsunamis, Erdbeben, Dürre, Waldbrände verursachen in den vergangenen 20 Jahren mehr als das Doppelte so hohe Schäden wie in den 20 Jahren davor. Das ist aus dem UN-Büro für Katastrophenvorhersage. Naturkatastrophen sollten uns wirklich zum Nachdenken bringen und uns die Zerbrechlichkeit unseres Daseins vor Augen führen. Wir haben zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer schneller, höher, weitergeht. Aber wer die Bibel kennt, der weiß, dass Gott auch durch Naturkatastrophen spricht. Denken wir zum Beispiel an die Plagen, die Gott dem Pharaon in Ägypten auferlegt hat. Und in gewisser Weise ist auch Corona eine weltweite Naturkatastrophe, die uns die Grenzen deutlich aufzeigt. Jesus spricht von Hunger in der Welt. Auch Hungersnöte, teure Zeiten nennt Jesus als ein Zeichen der letzten Zeit. Wir in Mitteleuropa leben im Wohlstand und spüren nichts von Notzeiten. Wie es nach Corona aussehen wird, das wissen wir jetzt nicht. Es kann durchaus sein, dass wir in teure Zeiten geraten. Aber schon jetzt sterben jährlich 8 Millionen Menschen an Hunger und etwa die Hälfte der Weltbevölkerung hungert. Dies ist etwas, was einen wirklich und auch mich immer wieder sehr persönlich belastet, weil es bei einer gerechten Verteilung nicht sein müsste. Haben wir als Christen die Armut in der Welt vergessen? Wer soll an die Armen denken, wenn nicht wir? Weltweite Christenverfolgung. Sie werden euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Nach aktuellen Schätzungen von Open Doors werden in 50 Ländern 260 Millionen Christen massiv verfolgt. Dies ist für uns weit weg. Noch sind wir ausgenommen und können frei unseren Glauben leben. Dies muss aber nicht immer so sein und bleiben. Wir haben dafür keine Verheißung. Im Gegenteil, Jesus sagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist der Normalzustand. Wir sollten unsere Freiheit eher als Ausnahmezustand sehen. Wenn Christen an Schulen und am Arbeitsplatz gemobbt werden, mag das ein kleiner Vorgeschmack sein, aber ich denke mehr nicht. Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit triumphieren. Die Liebe wird in vielen erkalten, sagt Jesus. Diese Aussage betrifft aber nicht nur die gottferne Welt, sondern bezieht sich auch auf den Alltag der Gemeinde. Die Gemeinde der Endzeit steht in der Gefahr, die Liebe zu verlieren und eine angepasste Selbstzufriedenheit, eine angepasste Frömmigkeit zu leben. Egoismus in allen Bereichen unserer Gesellschaft ist auf dem Vormarsch. Ich zuerst. Eine Gesellschaft auf dem Ego-Trip, so lautet der Titel eines Buches. Die Autorin spricht von Ichlingen, von Ego-Zombies und als Auslöser dieser wachsenden Ich-Bezogenheit sieht sie, oder die Wissenschaftlerin, die sozialen Netzwerte, Werte, Werke und auch das Smartphone. Selfie-Manie, der Drang, sich überall in Szene zu setzen, führt zu immer mehr Egoismus in unserer Gesellschaft. Jesus sagt uns, daran wird man euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe zum Nächsten ist Kennzeichen für Christen. Die Lieblosigkeit bei Christen wächst unter dem Einfluss des Zeitgeistes. Wir müssen aufpassen. Nicht umsonst sagt Jesus, wachet, seid wachsam, dass nicht der Geist der Zeit mit seiner gottlosen Lebensweise uns prägt oder uns mehr prägt als die Bibel. Das Evangelium für alle Völker. Bevor Jesus kommt, wird das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt. Vor 50 Jahren schien das für uns unmöglich. Insbesondere, wenn wir an die kommunistischen Länder denken, ist keine Mission erlaubt, bis heute nicht. Auch in den islamischen Ländern gibt es keine religiöse Freiheit, die Mission zulässt. Aber jetzt gibt es Internet. Es hat die Welt verändert, teilweise zum Negativen, aber für die Missionierung der Welt liefert sie uns eine Steilvorlage. Man kann damit in kürzester Zeit Millionen Menschen erreichen und es kann auch vor so einem totalitären Regime nur schwer kontrolliert werden. Jesus sagt, wenn ihr all diese Zeichen am Welthorizont seht, dann wisset, dass das Ende nahe ist. Wir alle sind auf diesem Weg unterwegs. Es ist gerade so, als stünden wir auf so einer Rolltreppe, die uns immer näher an den Tag heranbringt, an den Jesus wiederkommt. Man fragt sich, warum? Sieht das heute niemand, diese Zeichen der Zeit? Warum ist das kein Thema unter uns? Will man die Zeichen der Zeit gar nicht sehen? Schon vor einiger Zeit sang Manfred Siebold das Lied »Wir beten laut, Herr, komm doch bald« und denken leise »Jetzt noch nicht«. Der zweite Gedanke, das Wort Gottes, zeigt uns Gericht und Gnade. Jesus sagt in Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Gottes Wort, die Bibel, überdauert die Geschichte der Menschheit. Die Welt vergeht, Gottes Wort bleibt. Wir haben darum allen Grund, uns mit der Bibel zu beschäftigen und ihr vorbehaltlos zu vertrauen. Ein Zeichen der Zeit hatte ich im ersten Teil unterschlagen, nämlich Jesus sagt, es wird sein wie zur Zeit des Noah. Obwohl tausende Jahre zwischen Noah und uns liegen, es wird in der letzten Zeit so sein wie in der Zeit vor der Sintflut. Wie war es zur Zeit Noah? Was war das Besondere an dieser Zeit? Wir finden einen Bericht im 1. Mosebuch 6. Ich lese uns von 5 bis 8 die Verse. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es dem Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es kümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh, bis zum Gewürm, ja bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Es sah böse aus mit der Welt. Man schlug sich die Köpfe ein, Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung, Hurerei, Ehebruch wurden zum Normalfall erklärt. Wie reagiert Gott auf diesen Zustand? Gott lässt Noah den Gerichtstag ankündigen. Er lässt die Menschen warnen, tut Buße, kehrt um. Aber sie schenken Noahs Worten keine Beachtung. Sie hatten keine Antenne für das Reden vom Gericht. Sie waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien. Haben Sie jemals einem Menschen schon gesagt, dass Gottes Gericht kommt? Dass wir uns einmal im Gericht vor Gott verantworten müssen? Wohl kaum. Die staunenden und verärgerten Gesichter sind gemeint, wenn Jesus sagt, es wird sein wie zur Zeit des Noah. Wer will heute denn schon an Gottes Gericht denken? Wir leben, wir arbeiten, wir amüsieren uns. Und wir werden dabei älter, die Jahre vergehen. Wir achten darauf, dass es uns gut geht und die Menschen uns mögen. Aber Gottes Gericht, Ende der Welt, Sinn und Ziel aller Dinge, Vollendung in Ewigkeit. Wir denken nicht so weit, obwohl unsere Welt total verdreckt, die Weltmeere verseucht und unser Planet Erde irgendwie schon im Sterben liegt. Es wird sein wie zur Zeit Noah. Das Leben des Menschen wird mit drei Worten beschrieben. Essen, trinken, heiraten. Nun geht es dabei um angenehme und von Gott gewollte Dinge. Keine Frage, Gott gönnt uns das. Aber auch in angenehmen Dingen liegt meist eine Gefahr. Und das ist die Gefahr, dass sie uns in einer Maßlosigkeit zum Lebensinhalt wird. Und das spiegelt sich in unserer Zeit wider. Alle Maßlosigkeit, die kaum noch zu toppen ist. Unsere Gesellschaft hat in vielen Bereichen das Normalmaß verloren. Auch die Menschen vor der Sintflut waren maßlos, sittenlos, gottlos. Wir merken, wie sich Lebensweise und Ansichten auch in unserer modernen Zeit mühelos übertragen lassen. Der reiche Kornbauer im Lukas 12 ist ein Sinn und ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. In großer Habgier häuft er Besitz an. Immer mehr Scheunen sind nötig, um seinen Besitz zu lagern. Mehr Häuser, mehr Wohlstand, mehr Erfolg. Es ist unglaublich, was Menschen für diesen Mehr einsetzen. Wir leben in einer brutalen Konsum- und Mitteleuropa. Und es ist gigantisch, was wir in Mitteleuropa an Konsumgütern verbrauchen und was wir gleichzeitig auch entsorgen. Laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung aus dem Jahr 2017 werden in Deutschland jährlich mindestens 55 Kilogramm Lebensmittel pro Person weggeworfen. Insgesamt landen, wenn man das hochrechnet, in Privathaushalten 4,4 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll und häufig noch un- oder original verpackt. Es gab noch nie eine Zeit, in der so viele Zeichen der Zeit gleichzeitig da waren. Wir sehen heute eine Verdichtung der Anzeichen. Die Zeichen der Zeit sind nicht zu übersehen, aber Menschen, sie wollen sie nicht sehen, so wie zu der Zeit Noahs. Und sie achteten es nicht. 120 Jahre hat Noah und seine Söhne die Arche gebaut. Das heißt, 120 Jahre hatte er die Menschen gewarnt. 120 Jahre Zeit der Umkehr. Aber sie achteten es nicht. Was hatte Noah als Beweis für seine Gerichtsbotschaft? Was konnte er vorweisen? Er hatte Gottes Wort. Gott hat zu ihm gesprochen. Keine Beweise, keine Wunder, nur das Wort. Das ist Menschen damals wie heute einfach zu wenig. Man kann, oder sie werden gesagt haben, aber Noah, das ist doch ein Thema für die Bibelstunde, aber nicht für die Öffentlichkeit. Wir haben ganz andere Probleme, wir haben tausend Probleme, die wir zu lösen müssen, und du kommst mit Gericht. Das ist doch Weltflucht. Heute sagen Menschen, bleib doch normal, übertreib doch nicht. Ist doch Weltflucht, immer vom Gerichtstag Gottes zu reden. In unserer Zeit wird uns längst diktiert, was richtig ist und was man sagen darf und was nicht. Die sogenannte Meinungsfreiheit ist längst eingeschränkt. Ein weiterer Einwand: Ich kann mir das Gericht überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, Noahs Zeitgenossen konnten sich das Gericht auch nicht vorstellen, dass es 40 Tage, 40 Nächte regnen sollte und die Wassermassen bis über die Berggipfel steigen sollten. Das gab es bisher nicht. Das konnte sich niemand vorstellen. Und Gott hat Noah nicht gesagt, er soll sich das Gericht vorstellen, sondern er soll sich darauf vorbereiten. Das letzte Wort über uns hat Gott. Und das ist die Wahrheit für uns alle. Und damit zu dem letzten Punkt, den schwierigsten Punkt. Es gibt in unserem Leben ein zu spät. Am anderen Ufer, so hieß ein alter Kinofilm, der damals die ganze Welt in Schrecken versetzte. In diesem Film wurde durch ein Versehen ein Atomkrieg ausgelöst. Im Osten wie im Westen gehen minutenschnell die Atomraketen hoch und im Nu ist ein großer Teil der Welt zerstört und atomverseucht. Nur Australien bleibt zunächst unverschont, dann zeigt dieser Film, wie dort ein U-Boot ans Land geht. Der Kapitän sagt, Leute, wir haben 5 Stunden Zeit. Und dann wird auch die Atomwolke Australien erreicht haben. 5 Stunden Frist bis zum sicheren Ende. Und dann passiert, was dann passiert, ist unbeschreiblich. Menschen leben sich hemmungslos aus. Sie möchten in dieser kurzen Zeit möglichst noch viel vom Leben mitnehmen und genießen. Und dann kommt eine Szene, die verwundert in diesem Film, die man so nicht erwartet hätte. In der Fußgängerzone einer Stadt wird eine Heilsarmee gezeigt. Sie singen fromme Lieder und laden zum Glauben ein. Und an der Hauswand hängt ein Transparent mit der Aufschrift, Bruder, komm, noch ist es Zeit. Die Stunden vergehen, die ersten müssen sich übergeben, alles klar, die Atomwolke hat jetzt auch Australien erreicht. Und dann fällt das Transparent von der Hauswand, die Zeit ist um, es ist zu spät. Das ist nur ein Film, die sich Menschen ausgedacht haben. Doch Matthäus 24 sagt im Prinzip nichts anderes als dieser Kinofilm. Es gibt ein zu spät, es gibt ein Verlorensein. Vers 40. Es werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Das heißt, man kann verloren gehen, man kann das große Ziel im Leben verpassen. Und der Zustand der Welt heute ist die Zeit Noahs. Sehr ähnlich. Gott hat nicht allzu viel Freude an seinen Geschöpfen, den Menschen, heißt es da. Und doch, eins ist anders. Gott hat einen neuen Rettungsplan entwickelt. Und diese Rettungsaktion läuft, sage und schreibe, in unserer Zeit gerechnet, über 2000 Jahre. Er schickt Jesus als seinen Sohn. Er ist jetzt die neue Arche. Er lädt uns ein. Wir können jederzeit an Bord. Ja, wir können an Bord gehen. Ja, wir müssen uns bewusst entscheiden, und um nicht verloren zu gehen. Und Jesus sagt uns auch in Johannes 3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Sonst kann er nicht Gottes Reich ererben. Nein, fromm sein reicht nicht. Fromme Tradition leben reicht nicht. Gutes tun reicht nicht. Ich muss mich entscheiden. Ich muss mein Leben an Jesus festmachen. Und es ist erschreckend, wie spät Menschen im Leben an Gott und Glauben erinnert werden, wenn überhaupt oft erst am Ende des Lebens, wenn so mancher im Sterben liegt. Früher kam der Pastor, der Seelsorger, inzwischen holt man Psychologen oder professionelle Sterbebegleiter statt so einen Seelsorger. Gott und Glaube wird immer mehr aufgeschoben. Man denkt, dass man sich später, ja, noch später damit befassen kann. Und das ist tragisch. Da hat man 70, 80 oder sogar 90 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, 80 Jahre Weihnachten, 80 Jahre Ostern feiern, 80 Jahre Pfingsten feiern und vielleicht den einen oder anderen 80 Jahre in einer Gemeinde dabei zu sein. Doch man lässt die Zeit ungenutzt. Mancher Mensch muss dann in einer Stunde nachholen, was er ein Leben lang verpasst. Und das gelingt nicht immer. Es gibt bei Gott ein zu spät. Es gibt einen Tag, an dem Gott sagen wird, jetzt ist es zu spät. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Ist die Frage, ist Gott hart? Ist er unbarmherzig, wenn er Menschen verloren gehen lässt? Nein. Gott hat sich seinen Sohn vom Herz gerissen und für uns ans Kreuz nageln lassen. Und darum kann kein Mensch sagen, dass er uns nicht unendlich geliebt hat und nicht das Heil will. Aber wenn ein Mensch die Liebe Gottes nicht haben will, dann kommt einmal die Stunde, in der Gott sagen wird, ich habe dir meine Liebe angeboten, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und viele Gelegenheiten aber hast du nicht gewollt. Nun ist die Zeit der Gnade vorbei. Darum wachet, sagt Jesus, seid bereit, in der Zeit für die Ewigkeit. Lebt in einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Er ist die rettende Arche. Bei ihm finden wir Zuflucht. Wir haben uns die Zeit, in der wir leben, nicht ausgesucht. Keiner hat sich Corona ausgewünscht. Und trotzdem dürfen wir getrost im Vertrauen auf den Herrn leben. Der hat das erste Wort gesprochen. Und als Herr der Geschichte wird er das letzte Wort sprechen. Und dabei sollten wir eins nicht vergessen, Gott hat die Macht. Corona hat gezeigt, wie wenig Macht die Menschen dieser Erde haben, wie sie ebenso ausgeliefert sind wie alle oder der arme Mensch auf der Straße. Gott hat die Macht. Der himmlische Vater bräuchte ja nur ein Wort zu sprechen und die Pandemie wäre vorbei. Ich denke an die Stelle der Sturmstillung in Markus 4. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Eine Stille und ein Friede lag über dem Meer, das soeben noch gebrodelt und getobt hatte. Oder sprich nur ein Wort, sagt der römische Hauptmann zu Jesus, dann wird mein Diener gesund. Sprich nur ein Wort und die Pandemie ist vorbei. Ich schließe mit einem Vers von Paul Gerhardt, der in einer Zeit des Dreißigjährigen Krieges gelebt hat. Unvorstellbar, Deutschland lag in Schutt und Asche und die Pest hatte ganze Dörfer und Regionen dahingerafft. Er hat in vielen seiner Lieder gedichtet: Weg hast du alle Wegen, an Mitteln fehlt's dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Und heute sagt Jesus uns an diesem Sonntag: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihm ewiges Leben. Unser Gott hat die Macht und darauf sollen wir vertrauen. Sein Erbarmen ist heute immer noch nicht zu Ende. Amen.